Krankenhäuser im Dialog. Der gesundheitspolitische Podcast der DKG. Ausführlich, konstruktiv, kontrovers, aber auch spannend und praxisnah. In der 32. Folge ist Dr. Sidra Khan Kökaya zu Gast. Sie ist Integrations- und Antirassismusbeauftragte am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Mit ihr spricht Dr. Gerald Gass, Vorstandsvorsitzender der DKG.
Ja, ich freue mich bei unserer heutigen Podcast-Folge sehr, Sie, liebe Frau Dr. Khan Kökaya, begrüßen zu dürfen. Wir unterhalten uns über ein sehr aktuelles Thema. Es geht um Vielfalt, es geht um Diskriminierung, es geht vielleicht sogar auch um das Thema Rassismus im Krankenhaus, im Gesundheitswesen, hier bei uns in Deutschland, auch ein Stück weit international. Sie sind die Vorstandsbeauftragte zu diesen Themen, wenn ich es mal etwas plakativ formulieren darf, am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Erstmal ganz herzlich willkommen, Frau Dr. Khan Kökaya, zu diesem Gespräch heute Morgen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier heute sein zu dürfen.
Ja, und bevor ich den Lebenslauf jetzt hier irgendwie zitiere, ist es, glaube ich, viel schöner für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie sich selbst ein bisschen vorstellen, Ihre beruflichen Erfahrungen. Das ist sicherlich wichtig, einfach um ein bisschen Hintergrund zu erfahren.
Ja, sehr gerne. Ich habe eigentlich im Bachelor Kultur- und Religionswissenschaften studiert und dann im Master internationale Migrationsforschung und interkulturelle Beziehungen. Und der Master war sehr interdisziplinär angelegt, sodass ich dann schon mit Themen aus der Psychologie, aus der Gesundheitswissenschaft in Kontakt gekommen bin. Und dann habe ich mich aber nach dem Master erstmal entschieden, ich möchte jetzt nicht weiter promovieren, sondern erstmal ein bisschen arbeiten, Praxiserfahrung sammeln, war dann viel in Projekten mit geflüchteten Frauen, auch mit geflüchteten Jugendlichen unterwegs und habe mich dann aber danach für eine Promotion entschieden. Da ging es um das Thema Integration von zugewanderten Fachkräften in Gesundheitsberufen. Das war dann am Institut für medizinische Psychologie im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Und bin jetzt seit 5 Jahren Vorstandsbeauftragte für Migration, Integration und Antirassismus am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und hatte aber letztes Jahr noch die Möglichkeit, mit dem Harkness Fellowship für ein Jahr eine Postdoc-Phase an der Harvard School of Public Health zu machen und dort in den USA eben nochmal zu Vielfalt und Antidiskriminierung im Gesundheitswesen zu forschen. Und seit 5 Monaten bin ich wieder hier. Ich habe ganz viele neue Ideen und Inspirationen und ja, bin gespannt, die alle hier mal auszuprobieren oder zu schauen, was passt und was nicht.
Ja, also das klingt super und wir freuen uns natürlich auch ein paar von diesen Ideen vielleicht schon mal ansatzweise hier bei uns zu hören. Ich darf noch ergänzen, Sie sind ja auch eine der Autorinnen in unserem Buch Zukunft der Krankenhäuser, was wir im letzten Jahr veröffentlicht haben, wo es um ganz viele Facetten der Krankenhäuser, der Krankenhausversorgung, des Krankenhausmanagements geht. Und ein Thema haben Sie dort eben auch mit Ihrem Beitrag dann beschrieben. Dafür an dieser Stelle auch einfach mal von mir ein ganz herzliches Dankeschön. Ja, bevor wir zu den Themen so insgesamt kommen, vielleicht nochmal so ein bisschen die Frage zu Ihrer Aufgabe dort in Hamburg-Eppendorf. Das ist ja etwas Besonderes. Das kann auch ich sagen als Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Bei weitem nicht jedes Krankenhaus hat eine Vorstandsbeauftragte oder einen Vorstandsbeauftragten für dieses Thema. Daraus entnehme ich schon mal ein besonderes Engagement dort auch in Hamburg-Eppendorf vom Top-Management ausgehend. Vielleicht erzählen Sie uns mal so ein bisschen, was so Ihre Aufgaben sind.
Ja, gerne. Also es ist tatsächlich auch meines Wissens nach bundesweit die einzige Stelle, die tatsächlich auch Antirassismus mit im Titel hat. Für mich ist es tatsächlich eine sehr große Ehre, dass ich die erste sein darf, die diese Stelle auch ausfüllen kann. Und im Unterschied zu zum Beispiel den Gleichstellungs- oder Inklusionsbeauftragten gibt es ja keine gesetzliche Grundlage oder vorgegebene Aufgaben für diese Stelle. Das ist eine Herausforderung, aber auch eine Chance zugleich, sodass ich sehr früh international schon geschaut habe, was passiert ja auch international in diesen Bereichen, wie füllen andere solche Stellen aus. Und entsprechend haben wir am Anfang gesagt, die Aufgaben werden sehr vielfältig sein. Wir schauen auch, was kommt da auf uns zu, was sind Bedarfe. Und jetzt so nach 5 Jahren haben sich 2 Schwerpunkte herauskristallisiert. Das eine ist eben die Beratung von Mitarbeitenden und Führungskräften rund um die Themen Migration, Integration und Antirassismus und eben die Unterstützung zu schauen, wo treten Herausforderungen immer wieder auf, wo können wir noch als Organisation besser werden. Und der zweite Schwerpunkt, das ist eben auf Basis auch dieser Herausforderung, die rassismuskritische und vielfaltskompetente Organisationsentwicklung zu fördern. Und da schauen wir eben wirklich nochmal in die Organisation, in unsere Prozesse, in Strukturen, wo gibt es Leerstellen, wo können wir bei dem Thema noch besser werden und wie können wir die Mitarbeitenden so stärken, dass das Thema nicht mehr als Herausforderung oder Belastung wahrgenommen wird, sondern sie gestärkt und ermutigt werden, um konstruktiv mit den Herausforderungen umzugehen. Und da gehen wir in so ganz verschiedene Bereiche der Organisation.
Jetzt machen Sie das ja schon seit einigen Jahren, 5 Jahre haben Sie eben gesagt. Spüren Sie, dass das Interesse am Thema sowohl bei Ihnen in der Organisation selbst, aber vielleicht sogar auch von außen, von anderen Krankenhausträgern, von anderen Akteuren, die im Gesundheitswesen aktiv sind, zugenommen hat? Kommt man auf Sie zu in stärkerer Art und Weise, als das vielleicht am Anfang Ihrer Tätigkeit der Fall war?
Also wir hatten von Anfang an quasi so die Strategie verfolgt, dass wir erstmal intern auch eine Akzeptanz schaffen wollen. Das hat tatsächlich gar nicht lange gedauert, weil die Mitarbeitenden sehr, sehr froh und dankbar waren, dass sie jetzt eine Vertrauensperson haben, mit der sie auch fachlich kompetent über diese Themen sprechen können. Und ich merke durchaus in den letzten Jahren, dass das Interesse immer größer wurde. Ich bin auch regelmäßig in anderen Uniklinika und Krankenhäusern und halte dort Vorträge. Wir sind auch sehr vernetzt mit anderen Kliniken, vor allem ja auch bei dem Thema Integration zugewanderter Fachkräfte, gerade auch in ländlichen Regionen, wo ja Beschäftigte mit Migrationsgeschichte nochmal einen viel höheren Anteil manchmal abbilden in der Belegschaft. Und da merke ich aber, und das ist seit 5 Jahren so, auch viel so eine Scham verbunden ist mit dem Thema, so ein Defizit. Und ich glaube, wir haben das bei uns tatsächlich schaffen können, dass wir dieses Tabu und diese Scham, die mit den Themen verbunden sind, dass wir die abbauen konnten und ja, die Mitarbeitenden einfach darin gestärkt haben, fehlerfreundlich, offen und konstruktiv mit den Themen umzugehen und so dazu beizutragen, dass wir das Gesundheitswesen oder zumindest unsere Klinik zu einem sichereren Ort für alle machen können.
Sie haben das eben angesprochen, damit ist auch Scham verbunden, zum Teil auch eine gewisse Abwehr. Ich will mal diesen Begriff Antirassismus betonen, den Sie ja in Ihrem Titel dann auch haben. Ich finde, das ist schon bemerkenswert, dass ein Krankenhausträger sich zu dieser Aufgabenstellung bekennt. Denn vielfach hören wir ja von vielen Organisationen, das sind jetzt nicht nur Krankenhäuser, sondern insgesamt von Unternehmen, naja, klar haben wir Herausforderungen beim Thema Integration von ausländischen Kolleginnen und Kollegen oder diversen Kolleginnen und Kollegen insgesamt. Aber Rassismus, das gibt's eigentlich bei uns nicht. Das sind allenfalls irgendwelche Einzelfälle. Insofern ist es also ein bemerkenswerter, sicherlich sogar mutiger Schritt. Hat das am Anfang Diskussionen ausgelöst bei Ihnen?
Also ich bin eigentlich sehr dankbar, dass wir damals einen Vorstand hatten, der da auch entschlossen hinterstand, der auch sehr, sehr mutig und progressiv, glaube ich, schon gedacht hat und erkannt hat, dass es diese Herausforderungen gibt. Ich glaube, es gibt ja zahlreiche Studien, die zeigen, dass es nicht darum geht, dass Fachkräfte absichtlich böswillig handeln, sondern dass ja Ungleichheiten trotzdem in unserem Gesundheitswesen existieren. Und daher gehen wir ganz oft in die Teams und machen eben auch für diese strukturelle und institutionelle Dimension von Diskriminierung und Rassismus aufmerksam. Und das verändert bei vielen Mitarbeitenden etwas, weil sie sagen, ah, Moment mal, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Und das hat ja gar nichts damit zu tun, dass irgendjemand hier böswillig etwas macht, sondern es ist etwas, was in unseren Strukturen und Prozessen seit Jahren schon so etabliert ist. Und jetzt verändert sich die Gesellschaft und natürlich müssen sich dann eben auch die Gesundheitssysteme und unsere Prozesse ändern, um da mitzukommen und wie Sie gesagt haben, eben ne, auch für ein Krankenhaus der Zukunft nachhaltig und beständig zu sein.
Sie haben ja sicherlich für das Universitätsklinikum, an dem Sie arbeiten, auch ein paar Zahlen, aus denen ganz plakativ deutlich wird, über was wir hier sprechen. Ich meine damit, wie vielfältig die Belegschaft auch ist, wie viele Menschen zugewandert sind, wie viele Menschen, wie groß der Anteil derjenigen ist mit Migrationshintergrund ähnliches. Können Sie uns da mal so ein paar Zahlen sagen?
Also tatsächlich erheben wir diese Zahlen nicht systematisch. Wir erheben nur Zahlen zur Staatsbürgerschaft der Mitarbeitenden, aber werten diese auch noch bisher nicht systematisch aus. Einfach auch aus Datenschutzgründen und wie gehen wir dann auch damit um? Ich glaube, das ist tatsächlich noch etwas, wo wir in Deutschland insgesamt besser werden können, wenn ich auch vergleiche mit den mit internationalen Ländern. Und ich finde, es ist aber auch eine Chance zu sagen, wir müssen ethische Bedenken, gerade ja auch ne, bei der Erfassung von bestimmten Merkmalen mitdenken, müssen aber auch datenschutzrechtliche mitdenken. Aber ich glaube, das könnte ein guter nächster Schritt sein, was ja jetzt schon teilweise in der Verwaltung passiert. Die Berliner Verwaltung hatte ja eine sehr systematische Abfrage gestartet zum Thema Migrationshintergrund. Und ich denke, da müssen wir uns besser vernetzen und insgesamt nochmal in Krankenhäusern schauen, wie ist da die Verteilung? Weil wir das bei dem Thema Geschlecht ja zum Beispiel sehen, dass bei Medizinstudierenden, wenn es beginnt, ist es noch 50-50. Und dann, je weiter die Karrierestufe höher geht, wird es leider homogener. Und ich denke, das ist beim Thema Migrationsgeschichte genauso. Und wir profitieren alle davon, wenn die Belegschaft die Bevölkerung repräsentiert. Und das muss, glaube ich, das Ziel sein.
Ich will jetzt mal einen kleinen Schwenk machen zur aktuellen Lage in Deutschland. Ich glaube, angesichts der Situation, die wir gerade so politisch erleben, der Debatten, die wir erleben, kommen wir da gar nicht drum rum bei diesem Thema. Und auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert sicherlich auch, wie Sie darüber denken. Ich selbst merke ja auch als Vorstandsvorsitzender, dass ich immer häufiger angesprochen werde. Wie ist das eigentlich mit zugewanderten Fachkräften? Ein großes Thema in den letzten Wochen war das Thema Syrien. Wie gehen wir um mit den Menschen, die aus Syrien zu uns gekommen sind als Flüchtlinge, die aber mittlerweile ja zum Teil seit vielen Jahren schon bei uns sind? Zum Teil sogar quasi Kinder hier geboren wurden, von diesen Flüchtlingen in die Schule gehen. Wir wissen, dass die syrischen Ärztinnen und Ärzte die größte Gruppe ausländischer Ärzte in deutschen Krankenhäusern stellen. Das ist schon bemerkenswert, ungefähr 6.000 und nochmal weitere 1.000 sind im Moment noch im Anerkennungsverfahren. Und dann diese Debatte über die Frage, sollen die syrischen Flüchtlinge, da denkt man oftmals an die, die vielleicht in irgendwelchen Asylunterkünften noch leben, wieder zurück nach Syrien, die macht schon, glaube ich, auch etwas mit denen, die eigentlich, sag das jetzt mal so, sehr gut integriert sind bei uns, die mittlerweile hervorragend Deutsch sprechen, die sich hier wirklich wohlfühlen, in die Teams wirklich gut eingebracht haben und auch ganz bewusst, will ich das betonen, ein ganz wertvoller Teil auch unserer Gesellschaft und der Gesundheitsversorgung geworden sind, um es mal auf diesen Bereich zu konzentrieren. Es gibt viele Fachkräfte auch in anderen Bereichen. Spüren Sie jetzt im Dialog mit den Kolleginnen und Kollegen dort in Ihrer Organisation da auch eine Verunsicherung in dieser Debatte?
Auf jeden Fall. Es ist ja auch nicht nur mit Blick auf Syrien das Thema. Es ist ja insgesamt die politische Entwicklung weltweit, aber auch in Deutschland. Das löst schon viel Ängste aus, auch viel Unsicherheit. Und gleichzeitig muss man sagen, dass das für viele Beschäftigte mit Migrationsgeschichte auch keine neue Debatte ist, weil wir spätestens ja seit Sarrazin über genetische, biologische, kulturelle Unterschiede sprechen und damit ganze Bevölkerungsgruppen teilweise ja stigmatisieren. Wir sprechen ihnen ab, deutsch genug zu sein. Sie haben nicht dieselben Karriere- und Teilhabechancen. Sie werden an anderen Maßstäben gemessen. Also das sind tatsächlich alles Erfahrungen und Erlebnisse, die die Menschen schon lange verunsichern und immer wieder natürlich dazu führen, dass sie sich die Frage stellen, ist Deutschland meine Zukunft? Kann Deutschland jemals meine Heimat werden? Und ich glaube, da haben wir ja eine ganz große Verantwortung, diesen Menschen die Sicherheit zu geben. Und gleichzeitig möchte ich aber auch betonen, dass ich das auch problematisch finde, Menschen an ihrer Nützlichkeit im Gesundheitswesen zu bewerten. Es ist dann eben so, naja, die Menschen sind wichtig für das Gesundheitswesen, die brauchen wir, das sind die Guten. und die anderen eben dann nicht. Und ich glaube, diese Logik, Menschen an ihrer Verwertbarkeit zu messen, da ist ja Konsens, das wollen wir gar nicht mehr. Und deswegen ist es wichtig, eben zu schauen, dass wir das Thema nicht auf eine Gruppe reduzieren, sondern schauen, ja, wie können wir das für alle gut und gerecht gestalten? Und allein das haben wir ja während der Corona-Pandemie gesehen, wie wichtig zum Beispiel auch das Reinigungspersonal war, um das zu schaffen und zu bewältigen. Und deswegen glaube ich, gerade im Krankenhaus besteht ja die Chance darin, dass in allen verschiedenen Berufen Menschen mit Migrationsgeschichte einfach sehr, sehr wichtig sind, aber eben auch in der Bevölkerung.
Also eine aktuelle Studie des Deutschen Krankenhausinstituts kommt auch zu dem Ergebnis, wir haben etwa 15% innerhalb der Belegschaft, die Ausländer sind, also keinen deutschen Pass haben. Und darüber hinaus gibt es natürlich dann wirklich auch nochmal eine große Vielzahl von Menschen und einen doch sehr relevanten Anteil, den wir auch nicht genau spezifizieren können, mit Migrationsgeschichte, wie Sie es beschrieben haben, und zwar tatsächlich über alle Berufsgruppen hinweg. Ja. Und da haben Sie absolut recht, denen gebührt natürlich die notwendige Wertschätzung und Anerkennung. Und richtig ist ja auch, was Sie sagen, all die sind oder zum Teil sind diese Menschen ja einmal als Flüchtlinge zu uns gekommen und haben sich dann in ganz überwiegender Zahl wirklich hervorragend integriert. Ich möchte jetzt nochmal zurückkommen zu Ihrer eigenen Arbeit. Es gibt ja auch Studien, die belegen, dass es tatsächlich diesen Rassismus auch gibt innerhalb des Gesundheitswesens, in Krankenhäusern, im Medizinbetrieb insgesamt. Was sind da so die zentralen Erkenntnisse, die man aus diesen Studien gewonnen hat? Und das ist ja ein Stück weit natürlich auch das Thema, an dem Sie arbeiten.
Ja, also ich bin total froh, dass wir in den letzten Jahren jetzt uns auf den Weg gemacht haben und es endlich auch Studien zu dem Thema gibt in Deutschland. Vorher waren wir immer nur auf internationale Studien angewiesen. Aber eine der prägendsten, glaube ich, Studien ist ja aus dem Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor in 2022 schon, in der deutlich wurde, dass 49% der deutschen Bevölkerung immer noch an die Existenz von menschlichen Rassen glauben. Und ein Drittel der Bevölkerung glaubt, dass es kulturbedingte Unterschiede zwischen Menschen gibt. Und wenn wir uns das eigentlich nochmal genauer anschauen, was das dann für die Medizin und die Gesundheitsversorgung bedeutet, da sehen wir dann, dass Rassismus sich auf verschiedenen Ebenen zeigt. Also es zeigt sich auf individueller Ebene, natürlich in Form von Vorurteilen, Zuschreibungen, automatischen Annahmen. Die können sowohl PatientInnen als auch Mitarbeitende treffen. Es zeigt sich eben aber auch auf struktureller und institutioneller Ebene. Und da gibt es ja Studien, die sagen, dass es sogenannte Implicit Bias gibt, also unbewusste Vorurteile, die sich auf die Diagnose und die Behandlungsentscheidung auswirken. Das sehen wir ganz konkret darin, dass es problematische Annahmen über das Schmerzempfinden von bestimmten Menschen gibt. Also der Begriff Morbus Bosporus, Morbus Mediterraneus, das ist ja immer noch etwas, was wir sehr häufig doch noch hören, obwohl es keinerlei wissenschaftliche Evidenz dafür gibt. Es gibt auch immer wieder die Annahme, dass schwarze Menschen weniger Schmerzen empfinden würden. Deswegen wird ihnen auch weniger Schmerzmedikation verschrieben. Was wir auch immer wieder sehen, ist eine Leerstelle, auch in der Repräsentation, gerade wenn es um dermatologische Erkrankungen auf dunklere Hautfarbe zum Beispiel geht, also eine Borreliose, Gelbsucht. Da gibt es viele Beispiele, die unsere Studierenden und Nachwuchskräfte nicht lernen und entsprechend auch nicht richtig diagnostizieren können. Und ein letztes Beispiel noch, das sind Medizinprodukte, der Pulsoximeter, der bei dunklerer Hautfarbe eben verzerrte Ergebnisse liefert. All das sind Beispiele, die ja sehr gut zeigen, da sitzt kein Mensch dahinter und sagt, oh, jetzt versuche ich hier mal was Böses jemandem zu wollen, sondern das sind historische Kontinuitäten, das sind Leerstellen in der Medizin und in der Versorgung, die jetzt deutlich werden, die aber in der Realität und in der Vergangenheit zu einer Schlechterstellung von schwarzen Menschen und People of Color geführt haben.
Was für Schlussfolgerungen sollten wir auch in der politischen Verantwortung ziehen in Deutschland, in Europa, vielleicht sogar weltweit, aber bleiben wir mal bei dem, was wir vielleicht unmittelbar auch ein Stück weit beeinflussen können. Also Haben Sie einen Ratschlag auch zum Beispiel an die Deutsche Krankenhausgesellschaft in dieser Fragestellung oder bei diesem Thema?
Ja, ganz viele. Da können wir noch mal eine eigene Folge dazu machen. Aber ich glaube, dass wir alle tatsächlich in unseren Rollen viel mehr Spielräume und Möglichkeiten haben, als uns bewusst ist. Und ich glaube, es braucht einfach Möglichkeiten der Vernetzung, des Zusammenarbeitens, des Dialogs, so wie wir auch heute hier sitzen, um uns nochmal bewusst zu machen, was sind diese Möglichkeiten, wie können wir ansetzen. Ich glaube, dass Vielfalt und Antidiskriminierung, dass das Themen sind, die im Querschnitt überall mitgedacht werden müssen. Das sind politische Stakeholder, das sind Stakeholder im Gesundheitswesen, Versicherungen, also wirklich alle. Und wir versuchen das in unserer Organisation so zu machen, dass das keine Randthemen sind. Es ist auch nicht so, dass wir jetzt eine Beauftragte haben und die kümmert sich um all das, sondern das sind Themen, die für die einzelnen Bereiche und Führungskräfte relevant sind und eigentlich ganz klassische Themen schon abdecken. Also Qualitätsmanagement, Patientensicherheit, Mitarbeitendenzufriedenheit. In all diesen Themen muss das mitgedacht werden. Und ich glaube, es macht definitiv Sinn, in einer Organisation Ansprechpersonen zu haben, die auch fachlich kompetent dazu beraten können. Aber ich denke, es muss in Lehre, Forschung, Versorgung überall mitgedacht werden. Und es muss auch konstruktiv gedacht werden. Also es darf nicht darum gehen, dass wir beim Thema Diversität eine Gruppe und die andere Gruppe gegeneinander ausspielen und sagen, die sind wichtiger, die sind nicht wichtiger, sondern das kann nur funktionieren, wenn wir alle mitdenken. Dafür braucht es natürlich viele verschiedene Perspektiven, die an einen Tisch zu holen und zu sagen, wir erstellen jetzt zum Beispiel eine Roadmap. Das fand ich tatsächlich bei der American Hospital Association sehr spannend. Die hatten das erstellt, haben dabei auch ländliche und städtische Besonderheiten berücksichtigt, haben nochmal so ein paar Vorgaben gemacht. Wie könntet ihr das messen bei euch? Was sind auch so Best-Practice-Beispiele? Mhm. Und ich glaube, da sind eben gerade die berufspolitischen Verbände in einer sehr, ja, wertvollen Position, um Menschen auch Impulse zu geben. Mhm. Wie kann es positiv und konstruktiv gestaltet sein?
Nehmen Sie da heute schon bei uns im deutschen Gesundheitswesen unter den Verbänden und Akteuren eine Bewegung wahr? Und gibt es da auch Beispiele, wo Sie sagen würden, das ist jetzt bei uns in Deutschland schon mal, das sind Schritte in die richtige Richtung? Ob das die Bundesärztekammer ist oder Pflege oder wo auch immer, können Sie da, haben Sie da Beispiele?
Unbedingt. Also ich glaube, dass wir in den letzten 5 bis 8 Jahren da massiv Fortschritte gemacht haben. Wenn wir an Gendermedizin denken, dann gibt es jetzt ganz viele Studien, die nochmal zeigen, wie unterschiedlich auch Symptome sein können, wie wichtig das ist, geschlechterspezifische Aspekte mitzudenken. Wenn wir jetzt an die ersten Studien zum Thema Rassismus und Gesundheit denken, dann ist da ganz viel passiert. Und gleichzeitig sehe ich, dass Curricula geändert werden. Das wird in Aus- und Fortbildung stärker thematisiert. Es entstehen Community-Organisationen zum Thema Rassismus und Gesundheit. Also ich glaube, wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ich hoffe, dass einfach nochmal die verschiedenen Stakeholder und Organisationen in sich gehen und schauen, was können wir noch mehr machen und wo können wir noch besser werden und dass Menschen auch zusammenkommen. Weil ich glaube, ich kenne viele Menschen, wir arbeiten an derselben Vision, mit unterschiedlichen Methoden und Wegen. Aber ich denke, dass es wichtig ist, da auch Synergien zu schaffen und voneinander auch zu profitieren.
Ich glaube, wir sollten auch mal, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das auch nochmal gut einordnen können, über die Chancen sprechen, die bei diesen Themen liegen. Natürlich geht es um den einzelnen Menschen, dem man gerecht werden muss mit seinen Bedürfnissen, mit seiner Situation, mit ihrer Situation. Aber es gibt ja auch Chancen und Potenziale für unser Gesundheitswesen insgesamt. Wenn Sie eben darüber gesprochen haben, dass zum Teil im Versorgungsgeschehen Benachteiligungen existieren für bestimmte Gruppen, bedeutet das ja letztlich im Umkehrschluss sicherlich auch, dass dort Erkrankungen später identifiziert, diagnostiziert werden, dass Therapien nicht in der adäquaten Weise frühzeitig eingeleitet werden, dadurch möglicherweise Chronifizierungen entstehen, also auch Kosten entstehen und Ähnliches. Das ist, glaube ich, ein Aspekt, den man durchaus auch betonen sollte, um vor Augen zu führen, es ist wichtig, dass wir uns um diese Themen kümmern. Wichtig natürlich aus Sicht und für die einzelnen betroffenen Menschen, aber auch für unser Gesamtsystem, dass Vielfalt und Sensibilität an diesen Themen von Vorteil ist für uns alle gemeinsam.
Mhm. Ja, unbedingt. Und ich glaube aber, dass eine ganz entscheidende Voraussetzung dafür ist, dass Vielfalt auch gesteuert klingt so technisch, aber dass es gut gemanagt wird. Mhm. Und dafür, glaube ich, braucht es auch eine ehrliche Diskussion. Natürlich kann ich erstmal nachvollziehen, wenn die Zeit knapp ist. Und da habe ich jetzt Menschen vor mir sitzen, die eine Sprachbarriere haben. Mhm. Und ich muss jetzt irgendwie gucken, wie kann ich die Behandlung trotzdem gut gestalten, dass das im ersten Moment eine Herausforderung ist. Und ich glaube, darüber dürfen wir auch offen sprechen, darüber dürfen wir auch konstruktiv sprechen oder wir müssen es sogar, damit eben genau dieser Eindruck nicht entsteht. Und wir dürfen hier ja gar nichts mehr sagen, wir dürfen nichts mehr kritisieren. Und das ist eben bei uns auch der Ansatz, dass die Mitarbeitenden mit all ihren Verunsicherungen, Sorgen, Ängsten auch zu uns kommen können und wir gemeinsam schauen, braucht es eine Fortbildung, braucht es, dass wir mehrsprachige Informationen entwickeln, braucht es, dass wir uns nochmal in einfacher Sprache üben, damit das alle wirklich gut verstehen, braucht es Apps dafür, können wir den Dolmetscherdienst noch besser einbinden. Mhm. Also ich glaube, all das sind ja Chancen, um das besser zu gestalten und ich denke, wir sprechen ja ganz oft von diversitätssensibler Medizin. Ich würde aber gerne von diversitätskompetenter Medizin sprechen, weil ich denke, dass unsere Gesellschaft sich verändert hat. Und damit sind auch die Kompetenzen, die unsere Fachkräfte darin brauchen, andere. Und wir sehen das als eine riesengroße Chance und Bereicherung, gerade in den Teams und den Stationen, die jetzt schon viel Erfahrung mit internationalen Fachkräften zum Beispiel haben, wie rund das da läuft. Ne? Das ist zum Beispiel bei den Feiertagen, hat sich gut etabliert, dass die internationalen Fachkräfte dann oft an Weihnachten arbeiten, weil sie wissen, das ist ein wichtiger Feiertag für meine christlichen KollegInnen. Sprachbarrieren, dass unsere internationalen Fachkräfte, die 2, 3 Sprachen sprechen, dass sie natürlich wunderbar auch in anderen Sprachen kommunizieren können mit Patientinnen, dass da eine andere Verbindung entsteht, ne, ein anderes Vertrauen da ist. Und das sind großartige Chancen, die wir aber gut managen müssen, damit sie wirklich auch als Chancen dann wahrgenommen werden und das Ganze bereichern.
Sie haben gerade eben aus meiner Sicht was ganz Wichtiges gesagt, nämlich dass man auch die Herausforderungen oder Schwierigkeiten, die es gibt bei der Integration ist ja ein wesentliches Thema auch Ihrer Aufgabe, dass man die nicht, sag's mal, totschweigen darf, sondern ansprechen muss und dass man auch diejenigen ermuntern darf, die Problemlagen dann auch offen zu machen. Aber mit natürlich immer dem konstruktiven Ansatz, wir wollen uns dann eben auch im positiven Sinne darum kümmern, dass Integration gut gelingt. Integration von internationalen Fachkräften ist ja eine Herausforderung, nicht nur die Sprachbarriere an vielen Stellen. Kann man da sagen, was die größten Herausforderungen sind aus Ihrer Sicht?
Also ich glaube, der Schlüssel ist ja immer die Sprache. Das ist die Fachsprache, aber auch die Alltagssprache. Und ich kann natürlich verstehen, dass die Mitarbeitenden hier, dass die sich wünschen, wenn internationale Fachkräfte kommen, dass es dann funktioniert. Und gleichzeitig wissen wir, dass Spracherwerb einfach auch eine bestimmte Zeit braucht. Sie können nicht von Tag 1 wie andere Mitarbeitende funktionieren und mit regulär eingeplant werden. Und da einfach gut nochmal Maßnahmen und Routinen zu finden, wie Integration auch gelingen kann. Was brauchen die Menschen gerade am Anfang, um ja gut anzukommen, um Pflege in Deutschland zu verstehen, um die verschiedenen Aufgaben nochmal ja sich damit vertraut zu machen. Und ich glaube, wir kennen das alle, wenn wir im Ausland sind. Also selbst ich, als ich in den USA war und obwohl mein Englisch ziemlich gut ist, hatte ich noch so Hemmschwellen, mich einzubringen am Anfang und wollte ja auch gar nicht als inkompetent wahrgenommen werden. Und auch als das sehen wir ganz oft bei den internationalen Fachkräften, dass eben noch eine Sprachbarriere mit fachlicher Inkompetenz gleichgesetzt wird. Und da, genau, das ist eine große Herausforderung und das macht auch was mit den Menschen, ne, weil es sie in ihrer Berufsidentität natürlich schwächt, weil ganz viele sagen, in meinem Herkunftsland war ich total extrovertiert und selbstbewusst. Und seitdem ich in Deutschland bin, weil ich noch nicht so perfekt Deutsch spreche, halte ich mich öfter zurück oder sage meine Meinung nicht. Und das macht was mit dem Selbstbewusstsein. Und ich glaube, da sind Teams ganz viel gefragt, auch wertschätzendes Feedback zu geben, auch natürlich Kritik, wo kann man noch besser werden, aber die allermeisten internationalen Fachkräfte, die ich frage, was hat euch bei eurem Weg in Deutschland geholfen? Was waren so die Erfolgsfaktoren? Die sagen, dass ich immer ein Team hatte, das mir Mut gemacht hat und das gesagt hat, die glauben an mich. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt bei der Integration, aneinander zu glauben und zu gucken, was sind noch Herausforderungen und welche Angebote müssen wir machen, um das zu unterstützen.
Also tatsächlich wirklich die Teams auch positiv einzustimmen, sie zu unterstützen bei der Integration ausländischer Teammitglieder. Dann haben Sie dann auch so Mentorenprogramme und Ähnliches, wo man sagt, also Integration ist wirklich ein ganzheitlicher Ansatz. Da muss man sich kümmern, dass die Menschen hier richtig ankommen und sich wohlfühlen. Das hören wir ja aus vielen Krankenhäusern.
Ja.
Ist das ein Stück weit dann auch Erfolgsfaktor?
Auf jeden Fall. Also wir haben ein Integrationskonzept, was wir jetzt für die Organisation einmal insgesamt erstellen. Es gibt aber auch einzelne Stationen, die für sich nochmal Integrations- und Einarbeitungskonzepte haben. Und einzelne Stationen, die schon sehr weit sind, würde ich sagen, die haben dann so Patenprogramme. Wir haben ein Tandem ein Programm entwickelt, um nochmal diese soziale Bindung zu stärken. Es gibt aber auch natürlich Praxisanleitende, die nehmen eine sehr, sehr wichtige Rolle darin ein, die das Thema Fortbildung, Rekrutierung, da Vertrauenspersonen zu haben. Da bin ich sehr froh, dass wir im UKE einfach viele verschiedene Bereiche haben, die das gut mit unterstützen. Und dann haben wir aber auch Fortbildung für die Teams. Das sind ja reguläre Angebote, die alle Mitarbeitenden besuchen können. Aber wir haben auch die Möglichkeit, dass einzelne Teams für sich eine Fortbildung buchen und sagen, wir möchten uns jetzt nochmal mit dem Thema Sprachbarriere auseinandersetzen. Oder andere sagen, wir gucken uns jetzt nochmal an den Umgang mit Vorurteilen und Abwertung. Mhm. Und da ist es uns eben sehr, sehr wichtig, bedarfsgenau das anzubieten, was für die Teams wichtig ist. Und auch praktische Tipps zu geben, weil das bringt nichts, wenn wir ihnen irgendwas von Theorien erzählen. Es muss im Alltag unter möglicherweise Zeit- und Personalmangel auch anwendbar sein. Und deswegen ist es wichtig, da mit den Teams sehr eng im Austausch zu sein.
Wir wissen, dass wir auf Zuwanderung angewiesen sind. Das löst nicht unser Problem, unser demografisches Problem insgesamt und ausschließlich, das ist völlig klar. Aber ich glaube, Zuwanderung ist anerkanntermaßen die notwendige Ergänzung, die wir auch brauchen, um letztlich dann unsere demografische Lücke ein Stück weit auch füllen zu können. Mal abgesehen von der Integration dann vor Ort im Unternehmen, bekommen Sie mit, wie zugewanderte Fachkräfte über den Prozess denken, den sie erleben, bevor sie in Deutschland überhaupt ankommen und vielleicht auch anerkannt werden? Haben Sie da Rückmeldungen, wo Sie ja mal ein Stück weit Ihre Kenntnisse hier einbringen können, um auch diejenigen, die uns zuhören, aus dem politischen Raum vielleicht sensibel zu machen, dass sich da etwas ändern muss? Denn das ist so ein Stück weit unsere Wahrnehmung, dass es verdammt lange dauert und ziemlich bürokratisch ist.
Ja. Und tatsächlich ja dann auch intransparent, in welchen Bundesländern das wie gehandhabt ist. Das ist, glaube ich, im Bereich Pflege nochmal besser strukturiert und geordnet als für den ärztlichen Bereich. Aber auch da sagen eben viele, ne, ich gehe dann jetzt nochmal in das Bundesland, da geht es viel schneller. Mhm. Und ich glaube, da braucht es flächendeckende Lösungen. Das darf nicht sozusagen von Bundesland abhängen oder von Klinik oder andersweitig, sondern das muss gut geregelt sein. Wir brauchen nicht nur eine Willkommenskultur, sondern auch Willkommensstrukturen. Das ist so ein Grundsatz in der Migrationsforschung auch. Und das bedeutet, dass der bürokratische Prozess natürlich verbessert werden muss. Das bedeutet, dass wenn die Menschen hier ankommen, dass sie eine Wohnung, Papiere, Visaprozesse, all das sind ja unfassbar komplexe Angelegenheiten, die ja manchmal für MuttersprachlerInnen gar nicht so einfach nachzuvollziehen sind. Und wie ist das dann erst für unsere internationalen Fachkräfte? Mhm. Dazu kommt natürlich in Großstädten Mangel an Wohnungsverfügbarkeit. Das ist gerade in Hamburg, sehen wir damit ein Riesenproblem, wenn dann Anfahrtszeiten 1,5 bis 2 Stunden sind, weil man intern eben keine Wohnung findet. Oder eben auch Vorurteile auf dem Wohnungsmarkt, wenn die Menschen keine Bürgen haben, wenn der Name schon nicht passt. Auch das sehen wir ja in den Studien, dass viele ja gleich schon abgelehnt werden. Also, und da kommen wir eigentlich wieder zum Ursprungsthema zurück. Vielfalt, Integration, Antidiskriminierung, das muss insgesamt und im Querschnitt mitgedacht werden und eben nicht, sage ich mal, in einem Bereich. Genauso wie in einer Organisation. Wir versuchen, das im Querschnitt bei uns zu platzieren, dass es kein Randthema ist, sondern wirklich alle Bereiche betrifft.
Jetzt reden wir ja, mit wir meine ich jetzt so im politischen Raum, über diese Problematik der Schwierigkeit für zugewanderte Fachkräfte, und das ist ja nicht aufs Gesundheitswesen beschränkt, schon seit Jahren über diese Probleme. Wir erleben, dass Minister in verschiedene Länder reisen und dort für die Zuwanderung auch werben. Haben Sie den Eindruck, dass sich da in den letzten Jahren wirklich was verbessert hat? Oder sind das eher Maßnahmen, die zwar gut ankommen, aber im Konkreten bei denjenigen, die dann, ob sie aus Brasilien, Indien, Pakistan, woher auch immer, vielleicht zu uns kommen möchten, dann doch Deutschland als ein Land wahrgenommen wird, in dem es verdammt schwierig ist, wo man nicht nur diese Sprachbarriere hat, anders als dann vielleicht in Ländern, in denen Englisch gesprochen wird, sondern wo es auch noch so kompliziert ist, man lange warten muss, man wirklich eine lange Phase der Unsicherheit hat. Habe ich jetzt die Chance, dorthin zu gehen? Wird mein Abschluss anerkannt? Was muss ich möglicherweise zusätzlich machen? Spüren Sie da oder nehmen Sie da eine Verbesserung wahr oder ist das ein dauerhaftes Problem?
Ich glaube beides. Mit den Anerkennungsgesetzen beispielsweise sehen wir schon punktuell Verbesserungen. Und ich möchte einfach auch gerne wertschätzen, die vielen, vielen Menschen, die wirklich in dem Bereich Integration, Antidiskriminierung arbeiten, die in den letzten Jahren unfassbar tolle Arbeit auch geleistet haben und dazu beitragen, dass sich Dinge ja auch verändern, wenn auch nur stückweise. Und gleichzeitig ist es aber so, dass ja Deutschland insgesamt als Auswanderungsziel, gerade auch für berufliche Weiterentwicklung, inzwischen nicht mehr das Attraktivste ist. Und dass sich auch international natürlich rumspricht, dass in Deutschland dann manchmal die Integration sehr schwer sein kann, Sprache zu erlernen ist schwer, vielleicht auch der Wohlfühlfaktor ist gar nicht so einfach, gerade auch jetzt in den ostdeutschen Bundesländern. Auch das berichten uns unsere internationalen Fachkräfte. Die hören das sehr viel in ihren Medien auch. Und das schürt natürlich eine Angst, da auch hingehen zu wollen. Und ich sage immer, unsere internationalen Fachkräfte, die sind so hochqualifiziert, die sprechen so viele verschiedene Sprachen. Es hält sie nichts auf, weiterzuziehen in andere Länder, in denen es eine bessere Willkommenskultur und Struktur gibt. Ich habe selber während meiner Zeit in den USA tatsächlich zwei philippinische Pflegefachpersonen kennengelernt, die früher in der Nähe von Stuttgart gearbeitet haben und dann weiter in die USA gegangen sind. Und es war ganz spannend, weil sie gesagt haben, wir sind in den USA eben nicht die philippinische Pflegeperson, sondern ich bin einfach eine. Mhm. Und er hat es geschafft, dort ein Haus zu kaufen, nochmal die Familie nachzuholen. Also all das sind ja Themen, die ja sind ausschlaggebend dafür, ob eine Person sich dort niederlassen möchte, deine Zukunft dort verbringen möchte. Und ich glaube, da sind wir in Deutschland, gibt es definitiv noch Luft nach oben, sage ich mal ganz diplomatisch.
Ich komme nochmal vom Blick auf das Große, vom großen Ganzen zurück auf die Krankenhäuser als solche. Sie haben eben schon mal angedeutet, es gibt auch regionale Unterschiede. Es gibt natürlich Unterschiede in der Größe eines Krankenhauses. Zum einen, ob man jetzt, wie es in Ihrem Fall ist, Sie haben gesagt, Sie nehmen das so wahr, dass Sie im Moment noch eine außergewöhnliche Situation haben, nämlich die einzige Beauftragte möglicherweise tatsächlich sind. Aber nehmen Sie wahr, dass es da nach der Größe der Krankenhäuser, nach der Regionalität eine unterschiedliche Prioritätensetzung gibt, auch bei dem Thema, sich tatsächlich zu kümmern, es zum Thema zu machen, auch den Mut zu haben, zum Beispiel über Antirassismus zu sprechen. Ist das noch unterschiedlich verteilt?
Das würde ich tatsächlich nicht sagen. Also was wir ja sehen, ist, dass gerade in ländlichen Regionen überproportional viele Menschen mit Migrationsgeschichte arbeiten und dass dort natürlich ein größeres Thema sein kann. Was ich aber oft auch höre, ist gerade aus Großstädten, ah ja, bei uns ist das kein Thema, weil wir sind ja so divers. Mhm. Und da denke ich, ist so eine Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung und der Realität. Und da muss ich auch ehrlich sagen, ich bekomme wöchentlich Anfragen aus dem gesamten Bundesgebiet, sowohl von Mitarbeitenden als auch Patientinnen, die eben Ungleichberechtigung, Diskriminierung erleben, aber überhaupt nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen, weil die Not und die Verzweiflung so groß sind. Und auch da hat ja eine Studie im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle des Bundes kürzlich herausgefunden, dass es kaum Beschwerdestrukturen für dieses Thema im Gesundheitswesen gibt und dass die Beschwerdestellen, die es gibt, eben nicht qualifiziert genug sind, um über Diskriminierung oder zu dem Thema zu beraten. Mhm. Also ich glaube, da ist eine große Chance, nochmal auch besser zu werden. Aber um nochmal auf Ihre Ursprungsfrage zurückzukommen, in ländlichen Regionen, ob wir da Besonderheiten sehen, ich glaube, es ist eine Chance und eine Herausforderung zugleich. Was eine Herausforderung ist, wir haben natürlich in Hamburg die Möglichkeit, mit städtischen Beratungsstellen, mit verschiedenen Kooperationspartnern zu arbeiten. Diese Infrastruktur muss es nicht unbedingt in ländlichen Regionen geben. Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung für diese Krankenhäuser. Was aber ein Vorteil sein kann, ist natürlich, wir haben knapp 16.000 Mitarbeitende. Die Durchdringung in der Organisation ist natürlich immer wieder eine Herausforderung. Da müssen wir immer mehr machen. Und da sehe ich natürlich eine große Chance in kleineren Krankenhäusern, die ihre Mitarbeitenden besser erreichen können, möglicherweise die Maßnahmen vielleicht nochmal gezielter umsetzen können. Und ich glaube, es gibt ja schon viele Kooperationen zwischen größeren und kleineren Kliniken, wenn es um medizinisch-fachliche Themen geht. Aber diese Kooperationen gibt es bisher nur auf informeller Art und Weise zwischen den Kliniken, weil die einzelnen Mitarbeitenden engagiert sind und sich vernetzen. Und auch da können, glaube ich, Synergien noch besser genutzt werden.
Jetzt könnte man ja auf den Gedanken kommen, Sie haben das ganz am Anfang gesagt, es ist keine gesetzlich sozusagen verpflichtende Aufgabe, wie bei zum Teil anderen beauftragten Funktionen oder wo es ein Regularium gibt, dass man sich als Unternehmen um diese Themen zu kümmern hat, möglicherweise dann auch eine Person zu benennen hat. Das ist ja jetzt hier nicht der Fall. Jetzt könnte man sagen, machen wir das doch auch so, dann durchdringt das sehr viel schneller. Wäre das aus Ihrer Sicht der richtige Weg oder muss man nicht eigentlich Überzeugungsarbeit leisten und mit guten Beispielen für das Thema werben und damit auch die Chance, über die wir vorhin schon mal gesprochen hatten, oder die Chancen, die damit verbunden sind, in die Köpfe kommen? Denn mein persönliches Erleben, ich war selbst mal lange Zeit Geschäftsführer von Krankenhäusern, dass wenn sozusagen nicht die Überzeugung da ist bei denjenigen, die sich einer Aufgabe stellen sollen, dass es eine bedeutsame, eine wichtige Aufgabe ist, die auch fürs Unternehmen einen Vorteil bringt, für die Mitarbeiter und für die Menschen in der Region, dann wird sowas zum Teil eben auch zwar pflichtgemäß wahrgenommen, aber es passiert nicht viel. Ist das auch Ihre Einschätzung?
Auf jeden Fall, das teile ich. Also das merken wir auch bei uns, dass die Stelle so viel Erfolg haben könnte. Das hat etwas oder vor allem auch damit zu tun, dass der Vorstand da komplett dahinter stand und das auch mit unterstützt hat, mit überall platziert hat. Und es ist zum Scheitern verurteilt, wenn das Top-Management da nicht dahinter steht. Das glaube ich auf jeden Fall. Und gleichzeitig frage ich mich, in Zeiten des Sparens, wo Krankenhäuser natürlich viele Defizite machen, ob das die Top-Priorität sein wird, des Top-Managements. Und ich denke, da können eben gesetzliche Vorgaben, Impulse doch nochmal vielleicht einen Anstoß geben, den es vorher vielleicht nicht gegeben hätte. Ein schönes Beispiel in den USA hat die Joint Commission quasi so Gerechtigkeitsziele mit in ihre Akkreditierungsprozesse aufgenommen. Und das hat dann die Krankenhäuser dazu gebracht, dass sie sich damit auseinandersetzen müssen. Es hat sehr gut dann mit der American Hospital Association korreliert, weil sie dann eben Ideen reingeben konnten, wie die Krankenhäuser das machen können. Und ich glaube, es gibt schon auch formale Möglichkeiten, wie das Thema insgesamt noch gestärkt werden kann.
Ja, guter Impuls auch für uns als Deutsche Krankenhausgesellschaft, sich darüber Gedanken zu machen. Wir sind da an dieser Stelle ja, sage ich ganz offen, eher ein bisschen zurückhaltend, weil bei uns natürlich schon auch das Prinzip gilt, die Träger der Krankenhäuser, die ja bei uns auch sehr vielfältig sind, haben natürlich ihre eigenen Ziele und ihre eigenen Verantwortlichkeiten an dieser Stelle, aber in der Tat ein Stück weit Unterstützung anzubieten, indem man Vorbilder herausstellt, indem man tatsächlich vielleicht auch für die, die ein Interesse dran haben, dann auch Vorschläge macht, Muster entwickelt und Ähnliches. Das ist sicherlich ein Thema. Ja, wir sind am Ende unseres wirklich spannenden Gesprächs. Bevor ich mich abschließend bedanke, Haben Sie die Gelegenheit, nochmal vielleicht eine Art Wunsch zu äußern, wenn Sie einen Wunsch frei hätten gegenüber der Politik, gegenüber uns als Krankenhäuser, Krankenhausgesellschaft, vielleicht auch gegenüber Ihrer Unternehmensleitung, da bin ich jetzt aber vorsichtig an dieser Stelle, haben Sie jetzt die Gelegenheit, den quasi zum Abschluss so ein bisschen als Resümee nochmal zu äußern.
Ja, ich glaube, mein größter Wunsch ist, dass wir mehr Sachlichkeit in die Debatte reinbringen. Hm. Also wir sehen das ja, dass die Themen medial und politisch auch oft mit einer Emotionalität, mit einer Skandalisierung, mit einer Polarisierung diskutiert werden. Und das verhindert einfach einen sachlichen Umgang, den aber, glaube ich, das Gesundheitswesen verdient hätte. Das Gesundheitswesen ist ein Bereich, in dem ethische Prinzipien, Gleichbehandlung, Menschenwürde auch großgeschrieben werden. Und ich denke, es braucht wirklich nochmal alle Stakeholder im Gesundheitswesen inklusive Politik, die sich ihrer Verantwortung dessen bewusst werden. Und das bedeutet nicht, dass es keinen Dissens geben darf. Es bedeutet auch nicht, dass wir nicht unterschiedlicher Meinung sein dürfen. Aber es setzt eben voraus, dass wir konstruktiv, sachlich und evidenzbasiert über diese Themen sprechen. Und ja, das ist mein Wunsch an die verschiedenen Organisationen und Stakeholder im Gesundheitswesen. Und ich bedanke mich sehr dafür, dass wir das heute machen konnten und die Deutsche Krankenhausgesellschaft sich diesem Thema auch angenommen hat.
Ja, sehr gerne und auch mein Dank an Sie, Frau Dr. Kahn-Göcker, ja, für Ihr Engagement, für die Bereitschaft heute hier dabei zu sein. Ich glaube, gerade in diesen Zeiten ist es ein wichtiges Thema, was wir heute besprochen haben. Vielen herzlichen Dank.
Danke.
Das war Krankenhäuser im Dialog, der gesundheitspolitische Podcast der Deutschen Krankenhausgesellschaft aus Berlin. Weitere Informationen finden Sie unter www.dkgev.de.